Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. Heute Abend ist die Herseler Autorin Iris Schürmann-Mock zu Gast und erzählt über ihr neues Buch, in dem es über vergessene Schriftstellerinnen aus früheren Jahrhunderten geht. Aber dazu gleich mehr nach der Musik. Ich freue mich, Sie heute durch das Programm begleiten zu dürfen. Mein Name ist Claudia Merkle. Wie bereits angekündigt, wird heute die Herseler Autorin Iris Schürmann-Mock mit ihrem neuen Werk vorgestellt, unter dem Titel »Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben« und dem Untertitel »Auf den Spuren vergessener Schriftstellerinnen« werden 25 deutschsprachige Autorinnen aus drei Jahrhunderten näher betrachtet. Im Gespräch zeigt die Autorin eine Entdeckungsreise auf, die womöglich ungewöhnliche Perspektiven eröffnet. Weiter geht es jetzt mit Otto Ganser und Iris Schürmann-Mock.
Ja, einen schönen guten Abend, Frau Schürmann-Mock.
Guten Abend, Herr Ganser.
Ich freue mich, dass Sie mal wieder ins Studio Merten gekommen sind. Und so weit haben Sie ja nicht. Sie wohnen ja in Hersel. Aber das Studio Merten ist Ihnen ja schon vertraut. Sie waren schon oft im Laufe der Jahre hier bei uns im Studio zu Gast.
Genau. Und komme immer wieder gerne.
Ja, das ist schön. Und wir möchten heute Ihr aktuelles Werk besprechen. Aber ehe wir dazu kommen, möchte ich noch mal zurückgehen in Ihre Vita, in Ihre Jugend. Da fing das Interesse zum Schreiben an, aber Sie haben aber nicht dann dauerhaft geschrieben. Sie hatten dann verschiedene Berufswege. Wie war das?
Geschrieben habe ich eigentlich immer, nur in anderer Funktion. Ich habe angefangen als Journalistin mit einem Studium und einer klassischen Ausbildung. Ich wusste schon mit 14 Jahren, dass ich Journalistin werden wollte und das habe ich dann auch zunächst mal gemacht. Dann habe ich auf die andere Seite des Schreibtisches gewechselt und war Pressesprecherin, unter anderem im Familienministerium. Und schließlich habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Das kam durch eine Zeitschrift, die ich selber zusammen mit einer Kollegin gegründet habe. Die heißt Eselsohr, Zeitschrift für Kinder- und Jugendmedien. Da habe ich damals sehr viele Schriftsteller kennengelernt und Schriftstellerinnen und bin dann auch mal gefragt worden, der Peter Hertling sagte, warum schreiben Sie nicht selber Bücher? Und damals dachte ich noch, ich kann das nicht, aber irgendwann bin ich zum Bücherschreiben gekommen und beim ersten Buch habe ich sofort Feuer gefangen, sodass ich also seitdem nicht mehr aufgehört habe, Bücher zu schreiben, obwohl ich lange Zeit beides parallel gemacht habe, als Pressesprecherin gearbeitet und als Journalistin und außerdem noch Bücher geschrieben.
Welche Art von Büchern haben Sie denn geschrieben im Laufe der Jahre? Ich weiß es zwar, aber wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern ja. Das ein bisschen erzählen können.
Ich habe angefangen mit Sachbüchern, zum Beispiel über Kinderernährung, bin dann übergegangen zu erzählenden Sachbüchern. Ich habe jahrelang mit dem Gerstenberg Verlag zusammengearbeitet und da zeigten sich schon die ersten biografischen Interessen. Also ich habe immer Interesse für Menschen gehabt und für Geschichte und habe dann das mit speziellen Themenstellungen zu Geschichten verbunden. Also erzählendes Sachbuch könnte man eigentlich dazu sagen. Und dann bin ich durch einen kleinen Kreis von Schriftstellerinnen, dem ich angehörte, zum Gedichteschreiben gekommen. Ich habe also nicht geglaubt, dass ich Gedichte schreiben könnte, bin da sehr ermutigt worden und zwar speziell Kindergedichte. So dass ich also vor 10 Jahren angefangen habe, Kinderbücher zu schreiben und zwar Kindergedichtbücher und gereimte Kindergeschichtenbücher. Da ist ein sehr starker Schwerpunkt gewesen in den letzten Jahren. Es zahlt sich auch sagen wir mal, also nicht materiell, aber es zahlt sich auch ganz wunderbar aus durch die Beachtung, die man dafür erfährt. Es freut mich sehr zu erleben, dass ich in immer mehr Schulbüchern abgedruckt werde und so weiter. Da hat sich was ganz Schönes entwickelt. Im Erwachsenenbuch bin ich dann weiter auf der biografischen Schiene vorwärts gekommen und hatte, da war ich ja auch hier, vor 3 Jahren mein Buch über Kabarettistinnen geschrieben und eben jetzt ein Buch über vergessene Schriftstellerinnen.
Ja, das soll das Thema sein. Und vergessene Schriftstellerinnen. Und wenn ich den Titel des Buches mir anschaue, da steht, ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben. Ja. Das ist der Titel. Und dann der Untertitel, auf den Spuren vergessener Schriftstellerinnen. Ja, da frage ich mich, warum ausgerechnet vergessene Schriftstellerinnen und wie kamen sie dazu?
Wie ich dazu kam, ist ein Zufall gewesen. Es ist ja so, dass man im Internet heute alles Mögliche findet, was man gar nicht gesucht hat. Und so fand ich ein Gedicht von der Hedwig Lachmann über Auswanderer. Und ich dachte, Moment mal, das ist ja total aktuell. Und dabei ist dieses Gedicht über 100 Jahre alt, also vor über 100 Jahren geschrieben worden. Und der nächste Gedanke, der mir kam, warum kenne ich die Frau denn nicht? Weil ich mich sehr stark mit Lyrik beschäftige, sehr viele Lyrikbände auch zu Hause habe. Dann habe ich angefangen, mich auf ihre Spuren zu begeben. Und sie war so spannend, sie hatte ein so interessantes Leben, dass ich dachte, da gibt's noch mehr. Es gibt bestimmt noch viele Schriftstellerinnen, die zu ihrer Zeit sehr bekannt und sehr bedeutend gewesen sind und die heute in Vergessenheit geraten sind. Das war der Anlass, wieso ich angefangen habe, dieses Buch zu recherchieren.
Und Sie haben mir einen O-Ton mitgebracht, wo etwas zu hören ist. Was ist das?
Das ist dieses Gedicht Auswanderer und zwar lese ich das in Begleitung einer wunderbaren Cellistin, Monika Recker-Johnson. Mit der zusammen habe ich ein Programm zum Buch erarbeitet, wo dieses Gedicht und viele andere Gedichte zusammen mit den Lebensgeschichten vorgetragen werden.
Ja, hören wir doch mal rein.
Sie nehmen ihre Kinder an der Hand und ziehen fort, es duldet sie kein Land. Grenzwächter sind auf ihren Weg gestellt, wie wenn ein Hund am Tor die Wache hält. Sind übers Meer noch ein paar Acker breit, worauf nicht Gras noch Futterkorn gedeiht, Sanddünen, die kein Sämann noch bewarf, dass dort ein Bettelvolk verhungern darf. Der Bauch der Schiffe nimmt sie endlich auf, zum Ballast hingeworfen Hauf um Hauf, und setzt sie an den fernen Küsten aus, wie Findelkinder vor ein fremdes Haus.
Ja, und dieses Programm, das findet im März statt, ich glaube am 4. März.
Am 4. März ist Premiere im Frauenmuseum. Mhm. Danach gibt es mehrere andere Termine schon. Am 8. März sind wir in Brühl in der Buchhandlung Brockmann. Ja. Und im April, am 20. April sind wir in Beuel bei Bücher Barz. Und ja, es kommen ständig Anfragen dazu. Wir haben auch Anfragen schon aus Duisburg, aus Karlsruhe. Also wir hoffen, dass wir mit dem Programm noch in vielen Städten und Büchereien und Buchhandlungen und so weiter unterwegs sind.
Ja, das ist ja ein aufwendiges Buch. Sie haben 250 Jahre Geschichte niedergeschrieben von den Schriftstellerinnen, die Sie als vergessen ansehen oder die vielleicht die Literatur vergessen hat. Oder wie kann man das sagen, dass sie einfach nicht mehr so präsent sind?
Ja, sie sind zu Unrecht vergessen worden. Also es hat eine Untersuchung gegeben, in der festgestellt worden ist, dass also auch durchaus bekannte, berühmte Frauen schneller in Vergessenheit geraten, schneller aus dem Kodex geschrieben werden, das heißt also nicht mehr in wichtigen Anthologien erscheinen und so weiter. Und da wollte ich einfach ein Gegengewicht setzen und wollte sagen, das sind solche Schätze, die dürfen nicht einfach in Vergessenheit geraten.
Ich kann mir vorstellen, dass das doch schwierig war. Das Buch ist ja entstanden während der Zeit von Corona, wo es noch etwas heftiger war. Und da konnten Sie ja nicht so viel vor Ort herausfinden. Wie haben Sie denn diese Orte ausfindig gemacht? Übers Internet oder welche Möglichkeiten haben Sie gefunden?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich wollte zu jeder dieser Schriftstellerinnen eine Spurensuche starten. Das Buch ist quasi so aufgegliedert. Es gibt eine Biografie, eine kurze, es gibt einen Teil aus dem Werk, es gibt Hintergrundinformationen und es gibt eine Spurensuche. Wo finde ich die denn heute überhaupt noch? Denn es ist ja so, dass in Vergessenheit geraten heißt ja auch, nicht mehr aufzufinden. Und da habe ich wunderbare Orte entdeckt, wo die tatsächlich noch zu entdecken sind. Das Internet ist natürlich eine große Hilfe. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die eine große Hilfe gewesen sind. Also ich habe unendlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kleinen Museen, von Antiquariaten, von Buchhandlungen und so weiter kennengelernt, die mir geholfen haben, Orte zu finden und Hintergründe zu finden.
Wir spielen ein bisschen Musik und dann sprechen wir über dieses spannende Thema weiter. Frau Schirmann-Mox, Sie haben dieses Buch geschrieben, natürlich um diese Frauen, die damals Schriftstellerinnen waren, in den letzten 250 Jahren, die nicht so populär geworden sind oder wie Sie ja eben schon oder wie wir besprochen haben, vergessen worden sind. Wie kann man das verstehen? Womit hängt das zusammen, dass sie vergessen worden sind, weil sie Frauen sind oder weil sie vielleicht sich selbst nicht so gut darstellen konnten?
Damit auf gar keinen Fall, denn die konnten sich zum Teil in ihrer Zeit wirklich sehr, sehr gut darstellen und haben große Auflagen gehabt, haben Bekanntheit gehabt, Preise bekommen und so weiter. Ich denke mal, es hängt damit zusammen, dass Frauen grundsätzlich schneller in Vergessenheit geraten oder auch bewusst verdrängt werden. Also ich meine, zu den großen Auflagen kann man einfach mal zum Beispiel sagen, es gibt einen Roman, der heißt Die Katrin wird Soldat. Und dieser Roman ist von Adrienne Thomas geschrieben worden. Und die Adrienne Thomas hatte Millionen Auflagen. Das war gleichzeitig mit Remarque. Die Adrienne Thomas hat als Krankenschwester im Ersten Weltkrieg gearbeitet und hat über ihre Erlebnisse geschrieben. Und während Remarque ja heute noch jedem bekannt ist, ist also die Katrin wird Soldat, ist vergessen. Und das, denke ich mal, ist ja kein Zufall, dass es nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen Frauen der Fall ist. Es hatte eine sehr interessante Untersuchung gegeben über Frauen in Anthologien, also Lyrik. Wie oft erscheinen da Frauen, beziehungsweise wie häufig werden Gedichte abgedruckt. Und da gibt es also 64 Stellen, die von Männern besetzt sind. Und an Platz 65 kommt die erste Dichterin. Und das ist natürlich die ganz berühmte mit ihrem Gedicht Wie schaurig ist, übers Moor zu gehen, Annette von Droste-Hülshoff. Das ist ja auch kein Zufall, dass da vorher keine einzige Frau zu finden ist.
Es gibt ja viele Frauen, die haben dann auch Männer, die auch Schriftsteller waren, die etwas mehr damals vielleicht beachtet wurden. Spielt das damit auch eine Rolle, dass sie dadurch so ein bisschen unter der Decke gehalten wurden, vielleicht durch die Männer selbst?
Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ich habe auch dafür einige Beispiele genannt. Wer mir sehr am Herzen liegt, ist zum Beispiel die Inge Müller, die wunderbare Gedichte auch geschrieben hat. Die hat mit ihrem Mann, dem berühmten Heiner Müller, lange zusammengearbeitet. Die haben also waren verheiratet, ja, und hat mit ihm zusammen Stücke geschrieben, die ersten Essays, Romane, Gedichte geschrieben. Die beiden haben in Gedichten quasi korrespondiert miteinander. Als dann die Inge Müller einen tragischen frühen Tod gestorben ist, sie hat sich das Leben genommen, sie war sehr traumatisiert durch Erlebnisse während der Kriegszeit, da hat der Heiner Müller dafür gesorgt, dass ihr Name aus den Stücken rausgenommen wurde, sodass sie also lange Zeit nur als seine Assistentin bekannt war und nicht als gleichberechtigte Partnerin, obwohl die beiden zusammen Preise bekommen haben. Das ist etwas, eine... Ja, sehr schlimme Entwicklung, finde ich, die auch von anderen so beschritten worden ist. Mhm. Ich meine, Bertolt Brecht war ja berühmt dafür, dass er also die Arbeitskraft von Frauen ausnutzte und sie dann im zweiten Glied gestanden haben. Ich habe auch eine dieser Frauen, die Margarete Steffin, da. Sie hat so tolle Gedichte geschrieben. Er hat ihr beigebracht, sie kam aus ganz einfachen Verhältnissen, er hat ihr beigebracht, wie man Gedichte schreibt. Und das hat sie so toll gemacht, dass sie für seine gehalten worden sind und in seinen Werken standen. Ihr Name, ihre eigene Arbeit ist erst Jahrzehnte nach dem Tod allmählich überhaupt bekannt geworden und bis jetzt noch viel zu wenig bekannt.
Ja, und Sie machen das jetzt dadurch bekannt, indem Sie diese Schriftstellerinnen herausgesucht haben. Ich glaube, es sind 25 an der Zahl aus 250 Jahren. Und mir kommt auch so vor, wenn man einiges von den Schriftstellerinnen liest, dass diese damals vielleicht eine Vorreiterrolle, was Emanzipation betrifft, spielen.
Ganz sicherlich. Es gab da sehr mutige Frauen, die ihrer Zeit weit voraus waren, die in Kauf genommen haben, dass sie also auch verfolgt wurden, ganz sicher auch verfolgt wurden. Deswegen habe ich auch den Titel so gewählt, der ist von der Emmy Ball-Hennings. Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben. Alle Frauen, die ich beschrieben habe, haben nicht vorsichtig gelebt und haben deswegen einerseits Großartiges geschaffen, andererseits aber auch Schlimmes in Kauf genommen. Eine ganz frühe zum Beispiel, die Luise Aston, die ist immer wieder verjagt worden aus Städten, in denen sie gewesen ist. Die hat, ja, das wäre vor 250 Jahren oder 200 Jahren, als Frau Pfeife geraucht hat und Hosen getragen hat, der hatte einen schlechten Stand. Aber das ging sogar so, sie hat einen Arzt geheiratet, der sehr zu ihr gehalten hat. Das war mal ein positives Beispiel. Und er ist seine Stelle losgeworden. Er sollte sich von seiner Frau trennen oder er wurde nicht länger beschäftigt. Und er ist dann mit ihr, hat ein ruheloses Wanderleben geführt, weil die beiden sich eigentlich nirgends niederlassen konnten.
Ja, also auch Scheidungen spielten ja damals eine Rolle. Und das war in früheren Zeiten ja doch etwas ganz, ganz Besonderes. Und für viele auch problematisch. Aber viele haben das geschafft, das so durchzusetzen.
Ja, Ein gutes, aber auch sehr tragisches Beispiel ist die Sophie Mereau, deren Geschichte mir auch sehr am Herzen liegt. Bei ihr war es so, dass sie geschieden war und ihre kleine Tochter allein durchs Leben gebracht hat. Sie hat geschrieben ohne Ende, sie hat Zeitschriften herausgegeben. Man muss mal überlegen, sie ist 1770 geboren. Und dann war es so, dass sie... Ja, es war eine Liebesgeschichte, die ihr quasi eine Falle gestellt hat. Sie hat den Clemens Brentano kennengelernt, der heftig um sie geworben hat. Sie war schwanger, sie haben dann geheiratet und Clemens Brentano konnte es nicht ertragen, eine schreibende Frau neben sich zu haben. Sie hat sich gegen ihn durchzusetzen versucht, hat es auch geschafft und hat dann ein typisches Frauenschicksal erlitten. Sie ist dann bei der Geburt ihres fünften Kindes, ist sie im Kindbett verstorben. Aber das war etwas... Ja, sie hat es geschafft, eine Zeit lang selbstständig zu leben und selbstständig zu schreiben. Das war sehr ungewöhnlich. Hm.
Ja, Sie sprachen gerade von fünf Kindern. Wenn Frauen natürlich, so wie es in früheren Zeiten üblich war, viele Kinder gebären, das ist ja dann auch eine Belastung. Und damit müssen sie auch mit den Kräften haushalten.
Sicherlich. Und die haben es trotzdem geschafft, dazu noch zu schreiben. Die älteste Schriftstellerin, also die am frühesten geboren ist, über die ich geschrieben habe, das ist die Anna Luisa Karsch. Die ist im Jahre 1722 geboren. Die war die erste, die als Berufsschriftstellerin sich und ihre Kinder durchgebracht hat. Die hat ihr Talent gehabt zum Reimen. Die konnte aus dem Stegreif reimen und ist damit von Hochzeit zu anderen Festlichkeiten gezogen, immer ihre Kinder an der Hand und hat da vor Ort die entsprechenden Reime gemacht und hat sich damit durchsetzen können. Also die Frauen haben Wahnsinniges auf sich genommen, um eben schreiben zu können.
Bei mir im Studio Merten ist die Hersler-Autorin Iris Schürmann-Mock und wir haben in der ersten halben Stunde schon vieles aus dem Buch erfahren, was so schön heißt: Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben. auf den Spuren vergessener Schriftstellerinnen. Und diese Schriftstellerinnen, die Sie hier drin beschreiben, haben ja unterschiedliche Lebenswege. Sie hatten aber auch unter Umständen durch politische Situationen oder durch Diktaturen, je nachdem, in welcher Zeit sie gelebt haben, dann doch auch Probleme bekommen, die sehr hart für sie waren.
Ja, es ist sogar so, dass viele in Vergessenheit geraten sind aufgrund der Tatsache, dass sie in Diktaturen gelebt haben, dass sie im Gefängnis waren, dass sie ermordet worden sind. Und das Schicksal dieser Frauen hat mich natürlich besonders berührt. Es gibt eine dabei, die 18 Jahre alt war, als sie in einem Arbeitslager der Nazis gestorben ist. Das ist die Selma Meerbaum. Die ist in den letzten Jahren wieder ein bisschen bekannter geworden. Sie hat ein Schicksal gehabt, eine Geschichte gehabt, die unfassbar ist, aber auch wie eine Hoffnung sich ein bisschen anhört, wenn man die heutige Zeit betrachtet. Ja. Selma Meerbaum ist aus Tschernowitz, das ist in der heutigen Ukraine, ein Ort, aus dem viele berühmte Schriftstellerinnen und Schriftsteller kamen. Porzellan zum Beispiel war ihr Cousin zweiten Grades. Und die hat schon als 15-Jährige angefangen, Gedichte zu schreiben, die aber natürlich damals keiner so groß zur Kenntnis genommen hat. Sie ist dann 2 Jahre später in ein Arbeitslager der Nazis gekommen, weil sie Jüdin war. Und dort ist sie ein halbes Jahr später, 18-jährig, an Krankheit und Erschöpfung gestorben. Es war aber so, dass sie vorher geschafft hatte, ihre Gedichte, die sie in einem kleinen Bändchen handschriftlich aufgeschrieben hat, einer Freundin zu übergeben, die sie zufällig auf dem Weg ins Lager getroffen hat. Und die hat es dann über Umwege eine andere Freundin geschafft, die Sachen rauszuschmuggeln aus Deutschland nach Jerusalem. Und da haben sie 40 Jahre in einem Banktresor gelegen, bis sie durch einen Zufall wiederentdeckt worden. Es war ein alter Lehrer von Selma Meerbaum, der sich auf ihre Spurensuche begeben hatte, weil sie andere Gedichte, die sie im Lager geschrieben hatte, da war ihm eins in die Hände gekommen. Und er hat dann dafür gesorgt, dass diese Gedichte zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Und das ist dann so weit gekommen, die Hilde Domienhahn, die hat die entdeckt und hat dafür gesorgt, dass die hier im deutschen Raum bekannter wurden. Inzwischen ist es auch wieder so, das ist dann so eine kurzfristige Bekanntheit, die dann leider eben auch dazu führt, dass es auch doch wieder zum zweiten Mal in Vergessenheit gerät. Und ich möchte dazu beitragen, dass das nicht der Fall ist. Gerade auch jetzt im Hinblick auf die aktuelle Situation, denn Tschernowitz gehört zur Ukraine, da gibt es die Kriegssituation. Und ich denke, dass da diese Gedichte dieser jungen Frau, die sehr eindrucksvoll sind, die vieles versprechen lassen, was dann leider sich nicht entwickeln konnte, dass die Gedichte auch zeigen und ihre Wiederfindung und ihre Veröffentlichung, dass immer Hoffnung ist und dass also auch schlimme Zeiten überwunden werden. Das war mir sehr wichtig, auch in diesem Buch zu sagen.
Diese jüdische Schriftstellerin, von der Sie gerade sprachen, ist also verfolgt worden und ist umgekommen aufgrund ihres jüdischen Glaubens, ja. Aber nicht wegen den Gedichten?
Oder? Nein, die kannte damals gar keiner. Es ist ja kein einziges ihrer Gedichte zu ihren Lebzeiten veröffentlicht worden. Das war überhaupt so, dass auch in anderen Fällen, also es gab ja auch in der frühen DDR entsprechende Beispiele, das waren nicht die Gedichte, die dazu geführt haben. Also bei der Edeltraud Eckert, die hat daran teilgenommen, Flugblätter zu verteilen und ist deswegen zu 25 Jahren verurteilt worden. Und in diesen 25, sie hat sie gar nicht erlebt, sie ist nach einigen Jahren in der Haft schon wegen der schlechten Haftbedingungen mit Mitte 20 gestorben. Sie hat erst im Gefängnis angefangen, Gedichte zu schreiben. Und diese Gedichte, wunderschöne Gedichte, in denen sie ihre Sehnsucht nach der Natur, die sie so geliebt hat, zum Ausdruck gebracht hat, die hat sie auf Zettel gekritzelt, irgendwo, wo ein bisschen Platz war, denn das war verboten. Sie hatten es eine Zeit lang erlaubt gekriegt, aber dann war es auch wieder verboten. Und sie hat ihre Mitgefangenen damit erfreut, mit ihrer Lyrik, die sie auch teilweise vertont hat. Die Frauen haben diese Gedichte auswendig gelernt und immer wieder vor sich hergesagt, damit sie die in die Freiheit bringen konnten. Und so sind eben die Gedichte von Edeltraud Eckert überliefert worden.
Ja, das ist toll, dass Menschen sich diese Mühe gegeben haben, in damaligen Zeiten unter erschwerten Umständen sogar, und das sich alles zu merken, um das in eine andere Zeit sozusagen zu übertragen.
Ja, da sieht man ja auch, wie wichtig Lyrik ist. Das merkt man eigentlich immer erst, wenn es einem schlecht geht. es ist so, dass es denen wirklich geholfen hat, diesen schrecklichen Gefängnisalltag zu überstehen. Und dass sie dazu beigetragen haben, dass die Gedichte auch weiter an die Öffentlichkeit gelangt sind.
Ja, ich spüre aus diesem Gespräch mit Ihnen heraus, dass Ihnen das ganz wichtig ist, diese Menschen damals, die sich eingesetzt haben, auch, dass sie eben etwas erzählen wollten, etwas mitteilen wollten, um vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen, dass das eben ein wichtiger Antrieb auch von Ihnen ist, so etwas zu schreiben.
Es ist sicherlich einer der Antriebe. Es gehört aber auch dazu, dass ich denke, da sind so tolle Schicksale, da sind so tolle Frauen, die auch in ihren Arbeiten einen speziellen Blickwinkel auf weibliches Leben ermöglichen. Und das soll nicht in Vergessenheit geraten. Also das finde ich auch äußerst wichtig. Und natürlich ganz einfach gesagt, es ist so viel Schönheit darin. Es waren einige der schönsten Gedichte, die ich je gelesen habe, und auch das wollte ich weitergeben.
In Ihrem Buch sind natürlich auch viele Fotos zu finden, sodass man auch so eine Vorstellung hat aus der damaligen Zeit, in welchem Umfeld Sie gelebt haben. Das war ja auch wahrscheinlich nicht so einfach, diese zu finden. Aber das Internet hat wahrscheinlich da vieles geholfen.
Dafür ist natürlich meine Verlegerin, mein Verlag, der Aviva Verlag, die Britta Jörgs, zuständig, glücklicherweise. Mhm. Die haben also sehr stark recherchiert, so wie ich mit den Texten recherchiert habe, und haben auch entsprechende Fotos gefunden. Zum Teil, also die Porträtfotos, das ist das eine. Die Fotos zur Spurensuche, die sind ja zum Teil erst heute gemacht worden, weil es ja gerade darum ging, die Spuren in der heutigen Zeit zu dokumentieren. Und wir sind selber in die Eifel zum Beispiel gefahren. Da hat die Clara Fiebig geschrieben, die heute als Eifeldichterin noch immer in kleinem Raum bekannt ist, was ihr ein bisschen Unrecht tut, denn sie hat also sehr viel mehr geschrieben als über die Eifel. Aber sie hat die Eifel eigentlich zum literarischen Gebiet gemacht mit ihren Büchern. Und das Weiberdorf, das hat damals für Furore gesorgt. Und heute noch kann man zum Beispiel in Bad Bertrich oder in Eisenschmidt kann man noch Erinnerungen an sie finden. Da gibt es in Bad Bertrich gibt es einen kleinen Clara Fiebig-Pavillon und in Eisenschmidt gibt es den Clara Fiebig-Brunnen, wo die Szenen dieses damaligen Skandalromans auf einem Brunnen festgehalten sind. Also diese Spurensuche ist zum Teil im Internet geschehen. Zum Teil, glücklicherweise, konnte da auch vor Ort noch einiges gefunden werden.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant zu lesen und zu sehen, mit so viel Hintergrundinformationen. Wie lange haben Sie für dieses Buch gebraucht?
2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Ja. Und ja, ich sagte ja eben schon, das war ja während der Corona-Zeit, da konnte man ja nicht so viel mobil sein. Aber Sie haben trotzdem, Sie sagten ja, viele Menschen kennengelernt, die Ihnen was erzählen konnten. Und das waren dann immer Experten auf dem Gebiet, oder wer hat Ihnen da geholfen?
Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also es waren manchmal so zauberhafte Zufälle. Ich bin zum Beispiel in der Bonner Bücherei Buchhandlung Böttger gewesen und habe dem Herrn Böttger davon erzählt, was ich mache, und habe dann, also es war ein Tipp von einem anderen Buchhändler, der gesagt hat, der kennt sich mit Lyrik aus. Ich wollte da auch sehr gerne noch auch Expertentipps, die eben damit täglich arbeiten. Und dann hat er gesagt, da müssen Sie aber die Diana Kempf reinnehmen. Das kam so spontan. Ich hatte, zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass ich von Diana Kempf noch nicht gehört habe, obwohl die den Kleistpreis bekommen hat. Die ist noch nicht, sie ist eine der jüngsten, die ich im Buch stehen habe. Und er konnte mir dann auch weiterhelfen, eben mit entsprechender Lektüre. Solche Sachen sind zustande gekommen. Oder ich habe in Meersburg recherchiert, da war eine Reiseschriftstellerin, die ein ganz spannende Parallelen auch zu der Annette von Droste-Hülshoff gehabt hat, die Harriet Straub. Da war früher mal, gab es ein kleines Museum, es gibt es nicht mehr, aber es gab eine Erinnerungsveranstaltung und so weiter. Da konnten mir die Leute dann aus dem Stadtarchiv weiterhelfen. Also es war immer jemand, der Hintergrundinformationen hatte, der mich mit ganz ungewöhnlichem Material versorgen konnte. Und alle, unglaublich interessiert an diesem Thema und auch interessiert daran, es weiterzugeben.
Ja, Frau Schirmann-Mock, in unserer letzten Runde möchte ich noch ein bisschen mit Ihnen darüber plaudern, was Sie noch für Rahmenbedingungen schaffen, um das Buch bekannter zu machen. Sie sprachen gerade, als die Musik lief, darüber, auch die Schulen mit einzubeziehen. In welche Richtung soll das gehen?
Es geht in Richtung der Lesungen natürlich. Schullesungen, die den größeren Klassen auch Aspekte zeigen von Literatur, die sie sonst nicht so zu sehen bekommen und die, ich hoffe immer, dass es auch bei dem Buch ist, durch die vielen Hintergrundhinweise, die auch neugierig machen, selbst auf die Spurensuche zu gehen. Denn das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, okay, so ist es ja bei mir gewesen, es gibt da die eine, da muss es doch noch andere geben. Ich gebe auch Hinweise darauf, wo kann man denn Spuren finden und so weiter. Und das kann ich natürlich gut, wenn ich auch in entsprechenden Veranstaltungen das also bekannter mache. Also ich mache Veranstaltungen, Lesungen alleine, dann mit der Monika Recker-Johnson zusammen als Duo-Wortspiel eben mit der Cellistin und ich mache Lesungen hoffentlich in Zukunft vermehrt im schulischen Bereich, in der Erwachsenenbildung und im schulischen Bereich. Das sind mir sehr wichtige Aspekte.
Also ich denke auch für Schulen ist das ja auch wichtig, etwas über Literatur mehr zu erfahren, als wie im Schulalltag möglich ist. Im sonstigen Schulalltag ist ja wahrscheinlich das Thema nicht so präsent.
Ich denke mal, die haben natürlich ständig mit Literatur zu tun im Deutschunterricht. Aber ich glaube, dass es andere Aspekte auch reinbringt. Erstmal natürlich die weibliche Sicht, das weibliche Schreiben. Dann habe ich versucht, die Texte, gerade die biografischen Texte, auch so zu schreiben, dass man sagt, hey, das ist ja jetzt gar nicht irgendwelche abgehobene akademische Auseinandersetzung, sondern das ist eine Vorstellung von Menschen, die gelebt haben, von Frauen, die schwere Schicksale hatten, die sich durchschlagen mussten, die teilweise große Erfolge gehabt haben. Also, dass es eben auch menschlich an die Leserinnen und Leser und an Schülerinnen und Schüler herangebracht wird, das ist mir sehr, sehr wichtig.
Das stimmt wohl, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist. Und was würden Sie sonst noch zu dem Buch sagen, wenn jemand Interesse hat? Was ist für Sie am wichtigsten, was Sie transportieren möchten in dem Buch?
Das Wichtigste, was ich transportieren möchte, sind, es gibt Schätze und diese Schätze müssen gehoben werden und ich versuche einen Beitrag dazu zu leisten.
Ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Sie machen ja noch einige Veranstaltungen und Lesungen. Wenn Sie dann noch mal so kurz sagen, wann die stattfinden.
Ja, ich denke mal, dass es ja auch für die eine oder den anderen interessant ist. Also die nächsten Lesungen, die mit musikalischer Begleitung sind, sind am 4. März im Frauenmuseum. Auf der Homepage ist es auch zu lesen. Dann am 8. März bei Carola Brockmann, in der Buchhandlung Carola Brockmann, die ja jetzt anders geführt wird.
In Brühl.
In Brühl, genau. Das ist auch schon auf der Homepage. Und im April, am 20. April, die Osterferien liegen dazwischen, in der Buchhandlung Barz in Beuel. Das sind die nächsten drei Veranstaltungen. Und ich denke mal, ich werde es immer auch rechtzeitig vorher bekannt geben. Wer mag, kann auch sich in einen Verteiler aufnehmen lassen von mir, sodass ich also die Veranstaltung dann auch immer ankündige und dazu einlade. Über meine E-Mail-Adresse natürlich.
Wenn Sie mehr über Iris Schirmann-Mock erfahren möchten, auch bei uns in der Studio Merten Homepage ist ein Link zu Ihrer Seite, sodass man sich auch über Ihre Arbeit informieren kann.
Ja.
Frau Schirmann-Mock, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei mir im Studio Merten. Wir haben heute über Ihr neuestes Werk gesprochen. Ich finde es unanständig, vorsichtig zu leben. Auf den Spuren vergessener Schriftstellerinnen. 250 Jahre Schriftstellerinnenleben haben Sie reflektiert. Und das Buch ist erschienen im Aviva Verlag. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für das Schreiben und für Ihre weitere Zukunft. Alles, was mit Büchern zusammenhängt, ist ja für Sie sicher wichtig.
Ja, natürlich. Danke, Herr Ganser.
Ja, danke auch. Ich sage damit Tschüss, wenn Sie mögen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.